Das Wichtige ist sozusagen der gute Streit, einen Konflikt fair und respektvoll auszutragen, der Wille, gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber wenn wir zu wenig Bereiche haben, wo wir sagen, wir wollen einen guten Konsens oder Kompromiss finden, der für möglichst viele Menschen eine Verbesserung der Situation in sich birgt, wenn wir dieses Ziel nicht haben, werden wir es auch nicht erreichen.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Die Erleichterung war Bundespräsident Alexander Van der Bellen ins Gesicht geschrieben, als er am 3. März in der Hofburg die neue Regierung angelobte. Nachdem er allen Ministerinnen und Ministern die Hände geschüttelt hatte, löste sich die Anspannung in einem spontanen »Okay«. Österreich hat wieder eine Regierung, 5 Monate nach der Nationalratswahl Ende September und nach 2 gescheiterten Koalitionsversuchen. Warum gestaltete es sich diesmal so schwierig, eine tragfähige Koalition zu schmieden? Van der Bellen hat da seine ganz eigene These, formuliert in einer Rede zum Scheitern der Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ.
Und das ist aus meiner Sicht das eigentliche Problem. Der Kompromiss ist in Verruf geraten. Irgendwann hat sich die Meinung eingeschlichen, dass einen Kompromiss zu schließen, etwas für Verlierer ist. Dabei ist es nur ein anderes Wort für eine gemeinsame Lösung. Und wenn jeder auf seinem Standpunkt beharrt, dann gibt es eben keine Lösung.
Ob das am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass sich die Parteien wieder zusammengerauft haben? Oder war es die schiere Not und Angst vor Neuwahlen? Darum soll es jedenfalls heute gehen. Wie geht das? Kompromisse finden. Darüber wollen wir sprechen bei der Sozialkompass. Mein Name ist Henning Kling und neben mir sitzt wie immer der Direktor der Katholischen Sozialakademie Österreichs, Markus Schlagnitzweit. Markus, unser Podcast-Generalthema ist ja eigentlich sozialer Friede. Was hat denn sozialer Friede mit dem Thema Kompromissfindung zu tun?
Wir leben wenigstens in Österreich zwar alle in einer Demokratie, aber wir leben nicht in einer homogenen Gesellschaft, in der alle dieselben Interessen und Vorstellungen von einem guten Leben haben. Manchmal gehen diese Vorstellungen sogar ziemlich weit auseinander. Und um das zu verhindern, braucht es Politik, die von manchen auch schon als die Kunst des Kompromisses definiert worden ist. Und damit komme ich endlich zu unserem heutigen Gast. Es ist mir eine große Freude, zu diesem Thema Regina Petrick begrüßen zu dürfen. Regina Petrick ist Generalsekretärin der Katholischen Aktion Österreich. Aber in der medialen Öffentlichkeit ist sie wohl besser bekannt als frühere burgenländische Landespolitikerin. Und sie war jahrelang in der pädagogischen Beratung und als Mediatorin tätig und als solche wohl um Ausgleich und Kompromiss stets bemüht. Regina, kannst du uns einen kleinen Einblick geben in die Problemlösungsarbeit hinter den politischen Kulissen?
Zuerst einmal danke für die Einladung. Ich finde es wirklich sehr spannend, ja auch darüber so den Austausch zu halten, wie wir denn dazu kommen. Es gibt im Übrigen recht viele Parallelen zwischen Privatleben und Politik, was diese Frage anbelangt. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. In der Politik ist es so, natürlich muss man Kompromisse schließen. Weil wir sind alle, wenn ich jetzt von den Parlamenten ausgehe, ob auf Bundes- oder Landesebene oder in den Gemeinderäten, gewählt jeweils von einer bestimmten Gruppe von Menschen, die wollen, dass wir ihre Interessen und ihre Vorstellungen stellvertretend für sie sozusagen mit den anderen verhandeln, die andere Vorstellungen haben. Die eigenen Vorstellungen alle allein durchzusetzen, geht nicht, weil eben so viele verschiedene Meinungen vorhanden sind, Gott sei Dank. Sind ja auch korrektiv füreinander. Das heißt, es ist geradezu ein ursächlicher Auftrag der Politik, miteinander zu verhandeln und Kompromisse zu finden. Ich glaube, es ist nicht nur der Kompromiss. Es gibt auch sowas wie einen Konsens, nämlich dort, wo man sich sowieso trifft, wo man sieht, wir haben eigentlich eh das gleiche Anliegen und die gleichen Vorstellungen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann ist man ja bereits im Konsens drinnen. Beim Kompromiss muss halt jeder da und dort ein bisschen nachgeben. Da gibt's auch noch den Kuhhandel, ist leider auch nicht immer vermeidbar, der ist auch in Verruf geraten. Das Idealste wäre, wenn man sozusagen eine kreative Lösung finden würde aus verschiedenen Perspektiven heraus. Eine ganz neue, die vorher noch niemand gedacht hat. Aber all das ist nötig, weil sonst können wir Gesellschaft nicht gestalten.
es scheint mir jetzt so, als wäre von Anfang an in unserem Gespräch das Ziel, wir müssen die Kompromissfähigkeit steigern, möglichst hochhängen, als wäre das klar. Jetzt möchte ich dagegenhalten, ist es denn tatsächlich so klar? Lebt nicht Demokratie vor jedem Kompromiss mal vom gediegenen Streit, vom Streit der Positionen, und zwar von dem Streit, dass ich davon ausgehe, ich möchte nicht von meinen Forderungen abrücken, ich glaube, ich habe recht und ihr sollt sich euch mir anschließen. So, also bevor ich überhaupt mal zu einem Kompromiss komme, müsste ich doch ordentlich streiten. Ist Streit so verkehrt oder darf man das nicht gegeneinander ausspielen?
Streit ist immer gut, wenn er fair ist, ja, und respektvoll ist. Dass es unterschiedliche Meinungen gibt, auch unterschiedliche Ziele in einer Gesellschaft und vor allem unterschiedliche Wünsche, Ziele zu erreichen, das ist ja klar. Das heißt, es gibt verschiedene Positionen und Zugänge, die werden verhandelt, und Streit ist eigentlich ein anderes Wort für Verhandeln, wenn er fair abläuft, ja, und nicht immer die Mächtigeren gegenüber den weniger Mächtigen gewinnen oder emotionale Tricks angewandt werden oder wir kommen, weiß nicht, ob wir über die Medien dann auch noch reden. Also das ist ja wirklich eine große Macht im Staate. Die Frage ist immer, was wollen wir? Wollen wir letztlich eine Lösung finden, um unser Land zu gestalten, mit Gesetzen, mit Projekten, mit weiteren Vorhaben und weiten Perspektiven, über Zusammenarbeit, über Grenzen hinaus auch. Wenn wir das wollen, dann müssen wir gemeinsam Lösungen finden, sonst blockieren wir einander, haben wir in Österreich ja auch schon erlebt. Das Wichtige ist sozusagen der gute Streit, einen Konflikt fair und respektvoll auszutragen, der Wille, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und dann kommt man eben entweder zur kreativen Lösung, zum Konsens, zum Kompromiss oder im Notfall auch zu einem Kuhhandel. Es muss nicht über alles Einigkeit geben. Ja, die Frage ist, welche Punkte kann man stehen lassen, haben uns ja auch vergangene Koalitionen gezeigt. Es gab Punkte, wo man zum Beispiel in der letzten Koalition gesagt hat, zwischen Türkis und Grün, okay, da werden wir uns nicht einigen, da wird sich in den nächsten Jahren nichts verändern. Und für die einen war es ein Erfolg, dass sich nichts zum Schlechten verändert hat, und für die anderen war es ein Erfolg, dass sie jetzt zumindest sagen können, es bleibt so. Aber wenn wir zu wenig Bereiche haben, wo wir sagen, wir wollen einen guten Konsens oder Kompromiss finden, der für möglichst viele Menschen eine Verbesserung der Situation in sich birgt, wenn wir dieses Ziel nicht haben, werden wir es auch nicht erreichen.
Du hast es mehrmals von Fairness bei Verhandlungen oder im Streit, im Konflikt gesprochen. Was sind für dich so Bedingungen für Fairness? Was bedeutet Fairness in der Politik?
Also zunächst einmal ist es, wie im Privatleben auch, der erste Punkt für mich ist, das Zugestehen, dass jede Perspektive, die man hat, einmal eine richtige Perspektive ist. Weil wir einfach alle von unterschiedlichen Seiten auf Probleme schauen oder überhaupt Unterschiedliches als Problem sehen. Und da ist von vornherein einmal nichts falsch oder richtig in der Meinung. Ja? Nicht, wenn es um Tatsachen geht, da gibt es ja wohl falsche und richtige. Das zu respektieren und nicht gleich zu sagen, na, Jesus, du bist der Trottel, dass du das willst. Fairness heißt zu sagen, ich sehe es vielleicht ganz anders, aber ich respektiere mal, dass das deine Position ist. Fairness braucht natürlich auch ein Umfeld einer grundsätzlichen Basis von einer guten Beziehung. Ja, man muss einander nicht lieb haben, aber man muss einander zumindest respektieren und achten. Wenn man das nicht hat, deswegen sind Verhandlungen oft in der ersten Runde Beziehungsaufbau und Beziehungsgestaltung und Rahmengestaltung. Ja. Da wird zuerst einmal 2 Wochen darüber verhandelt, in welchem Raum treffen wir uns, wie ist der gestaltet, wer lädt wen wohin ein. Also das sind ja ganz, ganz wichtige Punkte, weil du gefragt hast, was ist da hinter den Kulissen? Ja. Zuerst muss man schauen, einen Rahmen zu gestalten, wo sich alle Beteiligten wohlfühlen können, wo nicht schon von vornherein von der Gestaltung klar ist, der eine ist der Mächtigere und der andere ist der Untergebene. Also ich zum Beispiel habe schon darauf geachtet, auch als Oppositionspolitikerin einer kleinen Partei im Burgenland, wenn es um einen Antrag gegangen ist, den wir eingebracht haben und wir haben ihn mit anderen verhandelt, habe ich zu uns in den Club eingeladen und bin nicht in das große Büro gegangen der anderen, wo schon nur deren Infrastruktur da war und ich sozusagen der untertänige Gast war, der auch was haben wollte. Also diese Rahmengestaltung ist dann wichtig. Und dann, wenn man sozusagen in diesem Prozess des Verhandelns den Weg behält, dass man grundsätzlich, und das ist oft wirklich eine Spannung auch, grundsätzlich sagt, okay, es ist legitim, was du willst. auch wenn ich es nicht will, auch wenn meine Wählerinnen das nicht wollen. Aber das ist einmal legitim. Wir müssen jetzt schauen, wo ist der gemeinsame Weg und wollen wir gemeinsam ein Ziel erreichen. Meine Einschätzung ist, dass zum Beispiel die ersten Verhandlungen der Dreierkoalition genau daran gescheitert sind. Ich hatte von außen gesehen nicht den Eindruck, dass die drei wirklich miteinander wollten. Die mussten irgendwie jetzt. In der zweiten Runde hatte ich mehr den Eindruck, dass die drei wirklich gesagt haben, wir wollen miteinander eine Regierung bilden. Und dann ist es auch gegangen. Also dieser Wille ist da. Und etwas, was noch, es gibt viele Punkte, aber ich glaube, einer ist ganz, ganz wichtig. Die beiden oder drei oder die VerhandlungspartnerInnen müssen einander auch den Erfolg gönnen. Es kann kein Erfolg politisch irgendwie umgesetzt werden, wenn es die einen immer darauf anlegen, zu zeigen, die anderen sind umgefallen oder wir sind eh die Stärkeren oder schaut, sie haben sich uns eh unterwerfen müssen. Da wird man nichts erreichen. Weil wer sollte gerne mit dir koalieren, wenn du in der Öffentlichkeit dauernd redest, ich bin eigentlich der Beste und der Stärkste und die anderen müssen sich mir unterwerfen. Ja? Also einander Erfolge gönnen, ist ein ganz wesentlicher Teil des respektvollen Umgangs miteinander.
Das Erfolge gönnen dem anderen, entspricht das dem auch der Realität oder sind Wahlkämpfe nur eben Zeiten konzentrierter Unintelligenz, wie ein früherer Wiener Bürgermeister mal gesagt hat, wo eben dann solche Regeln dann außer Acht gelassen werden, weil man da oft den Eindruck hat, dass man dem anderen gar nichts mehr gönnt, alle Erfolge nur für sich verbucht oder auch das ist ja schon vorgekommen, dass man plötzlich im Wahlkampf ein Thema, das ursprünglich von einem politischen Mitbewerber angezogen wurde und umzusetzen versucht, das wurde damals nicht umgesetzt aufgrund der herrschenden Mehrheitsverhältnisse und dann nimmt man es selber plötzlich ins eigene Wahlprogramm und wirbt damit. Da hat man so den Eindruck, hier gelten offenbar andere Gesetze, möglicherweise spielt da die Medien und die Medienwelt eine Rolle als eigentlich im politischen Alltag. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, es sind doch zwei völlig verschiedene Phasen von Politik. Also es gibt die Phase in der Politik, wo miteinander verhandelt wird, Programme erarbeitet werden, Gesetze beschlossen werden. Das ist ja die Grundlage eigentlich jeglichen Handelns in unserer Demokratie. Und es gibt die Phase des Wahlkampfs. Und da sind tatsächlich andere auch mediale Regeln. Da habe ich aber auch als Politikerin eine andere Aufgabe. In einem Wahlkampf geht es nicht darum zu zeigen, wie gut die anderen sind und wie toll man mit denen zusammenarbeiten kann. Im Wahlkampf muss jede Partei natürlich darauf schauen, ihre eigenen Wählerpotenziale auszuschöpfen und sehr klar und pointiert zu zeigen, wofür man steht und wodurch man sich von den anderen unterscheidet. Das heißt, es ist einmal völlig klar, dass man nicht im Wahlkampf das schöne gemeinsame Auftreten hat, weil wonach sollen sich dann die Wählerinnen entscheiden? Also die Frage ist dann wieder im Stil, die Frage ist es, du hast es angesprochen, wie es medial auch kommentiert wird, aber das ist tatsächlich sozusagen, ich würde das Wahlkampf jetzt nicht als Phase der Unintelligenz bezeichnen, das ist auch so ein lustiger Sager, der viel zitiert wird, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil von respektvoller Kommunikation, muss ich auch sagen, ja? Weil es wird sozusagen denen unterstellt, die wirklich alles daran setzen, sozusagen ihre Politik gut umsetzen zu können und dafür einen starken Auftrag zu bekommen, gleich als unintelligente Wesen oder Menschen, die da unter Intelligenz sich bedienen, gefällt mir nicht so gut persönlich. Ja.
Wie würden Sie denn jetzt beurteilen, wie steht es denn um die Kompromissfähigkeit? Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja ein bisschen dahin, Ihr Argument, dass das auch viel mit den Personen zu tun hat, mit den Handelnden, mit den Charakteren, die eine gewisse Kompromissbereitschaft als Charaktereigenschaft mitbringen. So, das sagt man dem neuen Bundeskanzler nach, dass er im Prinzip etwas gelassener ist und deswegen vielleicht viele Dinge leichter gingen als vorher. Haben Sie den Eindruck, dass, sagen wir mal, diese Polarisierungen, die es im Wahlkampf gibt, auf die Markus auch hingewiesen hat, dass das dazu beiträgt, dass Verhärtungen reinkommen, die nachher die quasi Unverzeihbarkeiten reinbringen, dass man sagt, na, mit dem sicher nicht oder mit der sicher nicht und mit der keine Kompromisse. Befinden wir uns auf einer abschüssigen Ebene, was die Kompromissbereitschaft angeht?
Ich erlebe das so, dass im Wahlkampf, zumindest Profi-PolitikerInnen wissen das schon, da geht es heftiger zu. Ich persönlich habe immer versucht, eine gewisse sozusagen Schwelle nicht zu unterschreiten, wo dann andere durchaus auch mal in persönliche Beleidigungen gehen. Ja, das ist etwas, das wollte ich nie und da habe ich mich selber auch drüber geärgert. Aber das Problem, glaube ich, ist nicht der Wahlkampf. Im Wahlkampf wissen alle, er ist leider emotionalisiert. Du musst die eigenen Wählergruppen auch irgendwie bedienen. Wie ich angefangen habe in der Politik, habe ich mir auch gedacht, so, ich mache das jetzt anders. Ich bin vernünftig. Ich zeige immer die Analyse auf, den Weg, den wir begehen wollen, die qualitative Auseinandersetzung und dann die neuen Konzepte, für die ich mich einsetze. Ja? Und ja, ich habe das wirklich gemacht. Viel Zeit. Ja? Ich glaube, das war eine gute Arbeit. Es hat leider niemanden interessiert. Ich habe zu Pressekonferenzen eingeladen, gemeinsam mit Fachleuten ausgearbeitet. Ja, auf Landesebene ist ja oft gar nicht so spannend, die Gesetzgebung, aber trotzdem. Und es hat halt wenig Resonanz gehabt. So, dann habe ich einmal zu einer Pressekonferenz eingeladen, da war ein Titel drin, Patrick attackiert Nissl. Und plötzlich waren sie alle da, die Journalisten. Ja. Das heißt, du kriegst auch als Politikerin von deinem ersten Tag an, wenn du öffentlich wirksam sein willst, mit, wofür man sich interessiert und wofür nicht. Das sind nicht nur die bösen Medien, das sind auch deine eigenen Wählerinnen und Wähler. Im Wahlkampf musst du natürlich auch hier sozusagen bedienen und dann wird es auch mal emotionaler, weil wenn du absolut unemotional kommunizierst, bist du fad. Auch für die eigenen Wählerinnen. Und auch diejenigen, die sich selber als super intellektuell und immer nur kognitiv entscheidend definieren. Ja. Letztendlich trifft man die auch da oder auf der Bauchebene. Ja. Das Problem ist vor allem, wenn das ein Dauerstil ist. Ja. Also wenn dir auch in den Jahren ohne Wahlkampf jemand anderer permanent sozusagen unter der Gürtellinie entgegenkommt, wenn du als Person diskreditiert wirst, wenn dein Privatleben öffentlich kommentiert wird, dann kann schon was zerstört werden. Wirkliche Profis können das dann im Falle einer Koalitionsverhandlung zum Beispiel wegstecken. Wie sehr etwas bleibt oder nicht, hängt sehr stark von einzelnen Personen ab. Ich halte es zum Beispiel für unerlässlich, dass Menschen in solchen Positionen kontinuierlich in Supervision gehen. Nicht nur einfach sich coachen lassen, wie man am besten etwas formuliert, sondern genau das reflektieren. Was macht das jetzt mit mir? Weil meine Gefühle sind immer dabei. Die kann ich nicht wegschalten. Das ist auch gut so, finde ich. Aber man muss es reflektieren und wahrhaben. Ja.
Du hast anfangs ja gesagt, es ist oft ähnlich wie in persönlichen Beziehungen. Aber da kommt für mich schon ein anderer Aspekt jetzt ins Spiel. Also in persönlichen Beziehungen trägt man Konflikte am besten nicht in der Öffentlichkeit aus, sondern dort, wo sie hingehört. Das heißt, die brauchen auch einen gewissen Rahmen der Intimität oder der Diskretion. Das ist in der Politik ja offenbar nicht.
Und das ist auch ein Punkt sozusagen des respektvollen Umgangs, dass man sich darüber einig wird, was lassen wir jetzt öffentlich kommentieren, was geben wir auch schon preis, ja, und was bleibt in den eigenen vier Wänden. Und es klappt dann gut, wenn sich alle daran halten. Und ich hoffe auch sehr, dass das zunehmend wieder Medien lernen, auch das zu respektieren. Es muss auch einen vertraulichen Rahmen geben, in dem ich mich darauf verlassen kann, dass nicht alles, was wir innerhalb der vier Wände eines Verhandlungsteams miteinander reden, dann auch öffentlich kommentiert wird.
Und dass das dann auch nicht denunziert wird als Mauschelei.
Also wir kommen nur weiter und bringen nur gemeinsame Lösungen zustande, wenn wir auch Dinge aussprechen können in einer Gesprächsrunde, die jetzt nicht öffentlich zerfleischt werden sollen.
Eine Frage noch zur Fairness. Du bist Politikerin. Frauen sind, glaube ich, immer noch in der Minderheit in der Politik, auch wenn man jetzt bei Zusammensetzung von Regierungen schon auf Geschlechterverhältnisse achtet. Trotzdem wird oft gesagt, Frauen hätten einen anderen Stil der Kommunikation als Männer, andere Formen des Umgangs und so weiter. Hast du hier Differenzen erlebt, auch mangelnde Fairness? Wurde das auch ausgenutzt, sozusagen Geschlechterunterschiede?
Also auch Frauen sind divers und unterschiedlich. Es ist nicht meine Beobachtung, dass alle Frauen irgendwie so kommunizieren und alle Männer anders. Was schon meine Erfahrung ist, Frauen müssen schon doppelt leisten. Frauen müssen mehrfach zeigen, dass sie inhaltlich qualifiziert sind. Das wird ihnen von vornherein schneller mal abgesprochen. Auch kommentiert wird über Frauen gerne über ihr Äußeres. Ist später bei Männern auch dazu gekommen, also ich habe zum Beispiel es immer abstoßend gefunden, wenn über die Ohren von Sebastian Kurz geredet wurde. Das hat nichts damit zu tun, wie jemand Politik macht. Und Frauen werden auch schon sehr stark auch noch von der Öffentlichkeit, aber auch von anderen Politikern ein bisschen so ja herablassend angeschaut. Also das kommt schon vor. Ich kenne etliche mächtige Männer in der Politik, die tun sich mit kompetenten Frauen sehr schwer. Es gibt auch Frauen, die wollen nicht andere Frauen um sich herum haben, aber tendenziell ist das Problem noch, dass die Männer die kompetenten Frauen nicht so gut aushalten.
Haben Sie den Eindruck, dass sich die mediale Öffentlichkeit verändert hat, und zwar zu Ungunsten verändert hat? Hat sich seit diesem Thema Message Control und Sebastian Kurz Kommunikationsführung, hat sich da was in der medialen Öffentlichkeit verändert?
Also ich glaube, der große Bruch in der medialen Kommentierung liegt eigentlich dort, wo auf Social-Media-Kanälen im Sekundentakt kommentiert wird, was an Teilergebnissen wo vorliegt. Das war, glaube ich, der große Unterschied. Weil es hat sich sozusagen das Tempo erhöht. Es war ein Satz doch nicht einmal ausgesprochen, wurde ja schon oder wird er schon, es ist ja jetzt auch schon von unterschiedlichen Seiten kommentiert, zum Teil auch sehr emotional kommentiert. Das war in der Zeit der türkis-blauen Bundesregierung, hat das so richtig Fahrt aufgenommen. Und ich nehme mich da selber auch gar nicht raus. Also ich habe damals auf Twitter auch sehr heftig kommentiert. Dafür habe ich aber auch die meisten Zuspruch und die meisten Likes bekommen. Ist leider so. Also es hat sich damals schon so ein bisschen so ein Empörungskommentierstil hier etabliert. Es war jahrelang immer die FPÖ, die sich über die anderen empört hat, in einer emotionalen Art und Weise. Und dann war die FPÖ in einer Regierung und man konnte also auch ihnen mal zeigen, wie das ist, wenn man so immer empörend kommentiert wird. Und das hat sich auch dann immer weiter aufgeschaukelt und ist halt dann gegenüber den weiteren Regierungen dann weitergeführt worden. Und ich glaube, da hat sich wieder ein bisschen etwas geändert. Da haben schon etliche Menschen, die öffentlich kommentieren, auch sich selber beim Schlawittchen genommen, haben gesagt, na, eigentlich wollen wir das nicht so. Wir wollen nicht in einer Dauerschleife der Empörung leben. Das tut uns als Gesellschaft nicht gut. Das habe ich jetzt gerade auch im letzten Wahlkampf schon ein bisschen so erlebt, dass das auch mitbedacht war.
Weil du gerade die FPÖ ansprichst. Nicht nur in Österreich, nicht nur europaweit, man kann sagen weltweit, sind populistische politische Bewegungen im Vormarsch. Hängt das damit zusammen, dass das, was du gerade beschrieben hast, die mediale Faktenlage, soziale Medien und so weiter, einfach dieser Form des Politikstils sehr entgegenkommt? Manchmal hat man den Eindruck, dass die etablierten anderen Parteien sich total schwer tun, vielleicht auch gewisse moralische Grenzen in der Kommunikation zu überschreiten und dadurch schwächer wirken, während Populisten sehr selbstbewusst und aggressiv auftreten und behaupten, wir vertreten den Volkswillen, denn sie natürlich selber definieren, wer das Volk ist, während andere sagen, naja, wir haben eine gewisse, so wie du es vorhin gesagt hast, wir haben so unsere Wählerschaft und andere haben andere Wählergruppen und wir bemühen uns natürlich auch immer mehr Wähler zu gewinnen, aber man anerkennt prinzipiell mal, dass es unterschiedliche Positionen und Vorstellungen von gutem Leben und Zusammenleben gibt und so weiter, was der Populismus ja irgendwie unterläuft. Hat sich dadurch etwas massiv geändert?
Meiner Erfahrung nach, aus meiner Jugendzeit heraus, früher waren die Gräben sehr tief zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten. Ja, ich komme selber aus einer christlich-sozialen Familie. Es war in meiner Jugendzeit, weiß ich noch, es war was ganz Besonderes, dass meine Eltern, die kirchlich engagiert waren und ÖVP-Politikerinnen, dass die sozialistische Freunde hatten. Ja, das war was Besonderes. Das heißt, die Gräben zwischen den einzelnen Teilen waren tief. Nur es wurde nicht so hart geschossen, Und jetzt kommt's, wenn ich denke an frühere Wahlkämpfe, puh, da ist es ganz schön zugegangen zwischen ÖVP und SPÖ. Aber eine Aussage wurde nicht in Sekundentakt im Echo hin und her geschoben. Das ist, sie war nicht so verfestigt und das hat sich geändert. Früher waren viele auch sehr garstig zueinander, aber es ist nicht am nächsten Tag sozusagen millionenfach verbreitet gewesen, sondern hast du es halt in der Presse gelesen.
Die Fähigkeit, Kompromisse, gute Kompromisse auszuhandeln, setzt Kompromissbereitschaft auf allen Seiten, auf allen Verhandlungsseiten voraus. Was tut man mit einem politischen Mitbewerber, der den Kompromiss prinzipiell mal missbilligt, der es als Sache der Verlierer ansieht, der vielleicht nicht einmal zum Gespräch bereit ist? Wie geht man damit um?
Ich glaube, wir müssen der Gefahr widerstehen, solchen Menschen nachzurennen, sondern auf der anderen Seite mehr Energie da hineinzustecken, Allianzen zu suchen mit jenen, die anders gesinnt sind, die nicht unbedingt die gleiche Meinung haben, ja, die auch andere von anderen Parteien sind, anderes wollen, aber die von dem Habitus her und von der Art, miteinander zu kommunizieren, anders gesinnt sind. Und die Energie würde ich in diese Allianzen hineinstecken. Man sieht jetzt schon, es gibt schon so Bemühungen, ja, und es gibt viele Initiativen, auch zivilgesellschaftlicher Art, die sich genau darum bemühen, die im Tonfall schon anders geworden sind, die sagen, wir wollen doch auch nicht untereinander so miteinander umgehen, dass wir auf dieselbe Ebene kommen. Und nur wenn wir dem mehr Energie und Aufmerksamkeit schenken, auch medial, diesen Bemühungen, als denen, die einfach nicht wollen, dann, glaube ich, haben wir gute Chancen, dass es wieder anders wird.
Du hast einen Rollenwechsel in deinem öffentlichen Leben vollzogen. Du bist von der aktiven Parteipolitikerin zur Generalsekretärin der Katholischen Aktion Österreich geworden. Das ist auch kein unpolitisches Amt. Die Katholische Aktion Österreich könnte man als kirchliche NGO verstehen, aber du bist sozusagen auf die Seite der aktiven, der politisch aktiven Zivilgesellschaft gewechselt. Wie würdest du diesen Rollenwechsel beschreiben? Gelten da jetzt andere Regeln? Was macht den Unterschied jetzt aus?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz andere Rolle und auch eine ganz andere Aufgabe. Als Politikerin hast du die Aufgabe, sozusagen Gesellschaft zu gestalten, Gesetze zu verhandeln oder öffentlich zu kommentieren, aufgrund eines Mandats von Wählerinnen und Wählern. So habe ich zumindest meine Rolle in der Politik immer sehr stark verstanden. Ich rede hier nicht für mich, sondern für die, die mich für ein ganz bestimmtes Programm gewählt haben. Und jetzt ist die Rolle, also meine spezielle noch dazu, ich habe öffentlich jetzt gar keinen Auftrag. Ja, das sind die Ehrenamtlichen, die hier kommentieren. Das heißt, meine Rolle ist jetzt sozusagen dieses Kommentieren und das auch vielleicht sozusagen aus unserer christlichen Sicht sozusagen Vorschläge zu machen und aus unserer christlichen Sicht zu kommentieren, denen das Gute, einen guten Boden zu bereiten. Ja, ich schaue jetzt, werden sie öffentlich wahrgenommen? Wie kommen wir in Medien vor? Wie kann ich unterstützen, dass wir so eine gut verstehbare Linie vertreten? Das ist ein totaler Rollenwechsel. Aber auch schon von der Kommentierung her ist es so, dass ich sehr hilfreich finde, die andere Seite zu kennen, weil auch da wird man ein bisschen verständnisvoller. Aber gerade auch den Hintergrund kennend, weiß ich, wie wichtig es ist, dass von kirchlicher Seite, von KA-Seite, von KSÖ-Seite her öffentlich kommentiert wird. Also ich habe als Politikerin oft schmerzlich vermisst, dass hier sozusagen die christliche, soziale Lobbyarbeit betrieben wird, auch von kirchlicher Seite her, zu mir als Hinz und Kunz gekommen mit Anliegen. Ich habe ganz selten Gesprächswünsche oder Mails bekommen, sozusagen aus dieser katholischen Seite her. Also ich weiß, dass wir das brauchen als Korrektiv, auch als moralisches Korrektiv. Und diese Aufgabe sehe ich jetzt von der anderen Seite.
Vielleicht noch zum Schluss die Frage, Quo Vadis? Wie geht's weiter? Wie tun wir weiter? Sie haben eben angedeutet, dass sich vielleicht auch schon eine neue Generation unter Politikern Bahn bricht, die merkt, dass diese schnelle, getaktete Kommunikation, wir haben ein bisschen auf Social Media geblickt und da haben Sie ja geschildert, dass sich dort tatsächlich Verschiebungen abgezeichnet haben in den letzten Jahren und dass sich da eine neue Generation von Politikern vielleicht Bahn bricht, die da vorsichtiger ist oder die darum weiß, Aber wie tun wir denn damit, um quasi die politische Kommunikation vorsichtig zu verbessern, dass diese, damit die Kompromissbereitschaft nicht weiter leidet?
Also ich denke, es kann jede und jeder bereits im eigenen Bereich einen großen Beitrag leisten, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren und aufeinander reagieren. Also zum Beispiel das Einüben, mein Gegenüber ausreden zu lassen und dann erst mir eine Meinung über das zu bilden, was mein Gegenüber gesagt hat und dann erst das zu bewerten und zu reagieren. Das ist oft eine Sache von einer Sekunde einatmen und einer Sekunde ausatmen. Das wäre schon eine gute Grundübung. Ich glaube, das steht allen gut, ob im direkten Kontakt auf Social Media oder in großen Diskussionsrunden. Und das wirkt sich dann auch auf die Politik aus und umgekehrt. Innehalten, sagen, was hast du mir jetzt eigentlich gesagt? Auch interessant. Ich sehe es so.
Einatmen, ausatmen, nicht sofort losschießen. Vielen Dank, Regina Petrick, für dieses dichte und informierte Gespräch. Wenn auch Sie sagen, hey, das war gut, dann hören Sie sich doch auch die anderen Folgen von Der Sozialkompass an. Die gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich bei uns im Netz unter ksoe.at/podcasts. Dort gibt's auch Lesetipps zu den einzelnen Folgen und Sie haben die Möglichkeit, dort auch Rückmeldung zu geben. Anregung, Kritik oder einfach auch mal Lob. Tut ja auch manchmal gut. Und alle Einsendungen können an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem man unser Magazin Forschung, Praxis, Dialog gewinnen kann. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen für dieses Mal wieder Henning Klingen
und Markus Schlagnetwald.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.